strahlt doch ein bisschen sehr, du. Guten Morgen, ich heiße Sie und euch ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst der FEG. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir einen König feiern und anbeten wollen. Und ihm wollen wir die Ehre geben und jetzt zum Gebet aufstehen. Vater im Himmel, ich will dich loben und preisen für deine Güte und Barmherzigkeit. Ich danke dir für diesen neuen Morgen, den du immer wieder neu machst. Ich danke dir, Herr, dass wir uns mit Geschwistern hier in Freiheit versammeln können. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der Herr gefunden hat. Amen. Ja, Gott gefällt es, wenn wir uns versammeln und uns eins machen im Namen seines Sohnes Jesus Christus. Die Zusage aus Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, darf unsere Gewissheit sein. Und das wollen wir jetzt auch singen und ich danke Leila, die uns dafür am Klavier begleitet. Gesagt, einen König wollen wir feiern und das ist auch so. Aber wie betreten wir den Thronsaal? Wie kommen wir in den Gottesdienstraum? Welche Gedanken haben wir im Kopf? Wie nähern wir uns dem Thron des Allmächtigen? Ich habe eine sehr spontane Befragung einiger Gemeindemitglieder durchgeführt und ihr hört jetzt ein paar sehr spontane Antworten. Boah, ist das früh heute. Wen parke ich eigentlich gerade zu? Es hat gerade noch gereicht. Ich bin drin. Sind meine Leute da? Ist mein Stammplatz frei? Wer hat denn sich da hingesetzt? Ich muss unbedingt noch. Ich darf auf keinen Fall vergessen. Und sehr aufschlussreich. Hoffentlich reicht das Mittagessen. Ich verschweige nicht, dass auch meine Gedanken eingeflossen sind. Wir kommen aus einer so vollen Woche mit so vielen Eindrücken, da ist es vollkommen normal, dass wir noch sehr, sehr viel im Kopf haben, was noch nicht so sortiert und losgelassen ist. Das ist menschlich und ich will das hier nicht bewerten, weil ich gewiss bin, dass Gott seine Menschen liebt. Aber was ich feststellen kann, ist, dass uns eine echte Chance entgeht, wenn wir nicht damit rechnen, Gott hier zu begegnen. Denn Gott erwartet auf uns und er freut sich auf uns. Das ist sicher. Der Pädagoge in mir, der würde uns alle jetzt am liebsten nochmal vor die Tür schicken, damit wir hier ganz neu reinkommen und Gott den ersten Platz in unserem Herzen und in unserem Kopf einnimmt. Aber das lasse ich jetzt. Das tun wir später stellvertretend in einem Lied. Jetzt möchte ich einfach für uns beten. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Wir dürfen sicher sein, dass du uns unbeschreiblich liebst, dass wir dir so unendlich wertvoll sind. Wir wollen dir all das lassen, was uns beschäftigt, an Sorgen und Problemen, vielleicht um Arbeit, vielleicht um Geld, vielleicht um Beziehungen, um Familie. Das alles wollen wir jetzt bei dir lassen, Herr. Amen. Wir wollen innerlich nochmal neu reinkommen. Wir singen gemeinsam das Lied "Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen" und dabei legen wir auch die Kollekte zusammen. In der Predigt wird Andy gleich darüber sprechen, dass wir als Christen bestimmte Haltungen gegenüber Gott einnehmen. Und aus diesen Haltungen leiten wir auch Erwartungen ab. Er hat dafür einen Bibeltext zugrunde gelegt, den ich euch gleich vorlesen werde. Und die Schauspielgruppe hat uns ein Anspiel dafür vorbereitet. Der Bibeltext ist abgedruckt und ist aus Epheser 3, 14 folgende. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Inneren durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen auf ewige Zeiten. Amen.
Im Internet muss es doch etwas geben über die Beziehung zu Gott. Ah, das sieht interessant aus. 4 Haltungen, die meine Beziehung zu Gott prägen können. Mal sehen, was haben wir denn da? Ich klicke einfach mal hier drauf. Unter Gott.
Ich muss tun, was Gott von mir verlangt. Hoffentlich wird er das sehen und mir endlich gnädig sein. Schließlich kann ich Gott kontrollieren, wenn ich gehorsam bin.
Also für meine Oma wäre das vielleicht was, aber mir sagt das überhaupt nicht zu. Ich schau mal weiter. Hier steht noch was zu von Gott.
Herr Ober, ich brauche einen neuen Drink. Ach, Gott gibt mir einfach alles, was ich mir wünsche.
Klingt nett, aber irgendwie stimmt da was nicht. Ich schau mal lieber weiter. Hier gibt's noch was zu von Gott. Nein, stopp, das hatte ich ja gerade. Über Gott.
Das ultimative Erfolgsrezept für Ihre Firma. Verdoppeln Sie Ihre Produktivität in 10 einfachen Schritten. Ich habe zwar das Gebetstreffen verpasst, aber dies wird unsere Gemeinde definitiv voranbringen.
Also irgendwie ist diese Website ziemlich komisch. Es scheint so, als sei Gott allen egal. Okay, letzter Versuch. Was hat denn für Gott zu sagen?
Wir haben etwas Großes vor. Wir arbeiten zusammen für Gott. Ich erwarte, dass alle am Mittwoch zum Motivationstraining erscheinen. Ihr habt Gott doch lieb. Oder nicht?
Das war alles? Wo bitte kommt Gott bei diesen 4 vor? Er ist zwar da, aber... Also ich habe mir da echt mehr erhofft. Das ist wirklich eine richtig schlechte Website.
Ganz schlecht ist die Website. Ich habe es aber nicht programmiert. Der Titel der Predigt heißt Mit Gott unterwegs, verwurzelt in der Liebe. Unter Freikirchler wie wir und sonstige evangelikale Christen wird gerne oft darauf hingewiesen, dass unsere Religion eine Beziehung ist. Oft hört man Sätze wie, die behaupten, dass Christentum keine Religion sei, sondern es ist eine Beziehung. Religion hat mit Regeln und Gesetze und Erwartungen zu tun. Und wenn man das tut, kann man Gott gnädig stimmen und Gott nähern. Eine Beziehung aber ist was völlig anderes. Gott in seiner Gnade hat sich uns zugewandt und hat uns gerettet und wir leben unsere Religion, unser Christentum von einer Beziehung aus. Und ich stimme dieser Vorstellung zu. Ich denke, das ist richtig. Ich frage mich aber, ob die Realität des christlichen Lebens so ist, wie wir es im Alltag erfahren. Entspricht das unser Leben dieser Vorstellung? Leben wir tatsächlich aus einer Beziehung oder leben wir doch in unserem persönlichen christlichen Leben wie eine Religion? Mit Gesetzlichkeit, mit festen Regeln, wo Ängste existieren. Wenn wir unser Leben vergleichen zu Adam und Eva, leben wir wie Adam und Eva in dem Garten vor dem Sündenfall, wo alles rein ist und wir können mit reinem Gewissen und klarer Gewissen und einfach entspannt Gott vorstehen, oder sind wir nach dem Fall, wo wir Angst haben, wo wir gewisse Sachen machen müssen, um uns zu schützen vor der Welt? In der Predigt heute möchte ich diese Frage nachgehen. Ich will ein paar Ideen vorstellen, die uns helfen können, den Zustand unserer Beziehung mit Gott zu reflektieren. Oft habe ich den Eindruck, wir sind einfach auf dem Hamsterrad. Montagmorgens um 8 Uhr stehen wir auf und los, durch die Woche. Samstag kriegt man eine kleine Pause, Sonntag kommt man, hört ein bisschen was von Gott und Montag fängt es wieder an. Und wo ist unsere Beziehung? Haben wir Zeit überhaupt zu reflektieren, was wir mit Gott machen? Zur Helfer benutze ich ein paar Konzepte aus einem Buch von einem Mann namens Sky Jethani. Ich glaube, auf Deutsch würde man Jethani sagen, aber ich bleibe bei dem Englischen Jethani. Und das ist, was wir gerade in dem Anspiel gesehen haben, ist ein Konzept aus dem Buch. Und das wird der erste Teil der Predigt sein. Danach möchte ich aus der Predigttext in Epheserbrief ein paar Gedanken erläutern, die irgendwie, ich meine, dazu eine Rolle spielen. Erstmal, die Rede war von 4 Haltungen gegenüber Gott. In seinem Buch schreibt Jethani über Haltungen, das englische Wort postures, die wir Gott entgegenbringen können. Arten und Weisen, wie wir Gott in eine gute oder fälschliche Weise stehen. Das ist, was in dem Anspiel dargestellt wurde. Bevor ich das mache, muss ich etwas Grundsätzliches erklären, und das habt ihr in dem Predigtzettel. Oben links gibt es ein kleines Diagramm mit ein paar Kreisen, mit dem Wort Gefahr, Kontrolle, Angst, Kapitulation und so weiter. Jethani in seinem Buch geht zu unserem Ursprung zurück, nämlich im Garten von Eden, und überlegt, was ist da geschehen und was in diesem Ereignisse beeinflusst uns immer noch heute. Wie oft hört man den Satz, alle Sünde hat Stolz als sein Ursprung. Und wenn wir stolz sind, sündigen wir, wenn wir nicht stolz sind und demütig sind, dann läuft alles gut. Ich denke, das stimmt, aber ich denke auch, dass das nicht alles ist. Ich denke, in unserer Einstellung zu Gott, die Einstellung, was Adam und Eva hatten und was wir heute oft mit zu kämpfen haben, ist mehr als Stolz, da ist Überheblichkeit, da ist Unabhängigkeit. Adam und Eva wollten selber was in die Hand nehmen und selber tun und nicht auf Gott vertrauen. Es spielt Angst eine Rolle. Und alle diese Dinge sind Aspekte unserer, die Sünde, was in uns lebt und uns beeinflusst. Und Jethani konzentriert sehr viel auf Angst und nicht so sehr auf Stolz. Und daher gibt es diese Kreise. In der Welt, man merkt das in der Urgeschichte, Adam und Eva, sobald sie gesündigt haben, hatten Angst und hat irgendwie eine Gefahr wahrgenommen. Deswegen haben sie sich gedeckt. Die mussten irgendwas tun, irgendwas unternehmen. Sie wussten, irgendwas war nicht in Ordnung. Und das, ich denke, ist grundsätzlich auch für uns. Wir sind in diese Welt hineingeboren und die Welt kann manchmal eine sehr bedrohende und gefährliche Ort sein. Es gibt Krankheiten, es gibt Dinge, die man tun muss, überleben. Es gibt Gefahren, die überall lauern. Und Jethani sagt, wir nehmen diese Angst wahr oder wir nehmen diese Gefahr wahr und es erzeugt eine Angst in uns. Und dann, unsere erste Reaktion häufig ist, die Kontrolle zu übernehmen. Wir müssen irgendwas tun, um diese Angst zu beseitigen, um einen Schutz zu finden. Und was wir versuchen, ist denn die Kontrolle. Er sagt aber, die Kontrolle schafft unsere Angst nicht weg, sondern in vielen Fällen vermehrfacht die Angst. Und dann gibt's dieses Kreis, was dreht und dreht und dreht. Und seine Lösung, was wir später dazu sehen werden, ist, zwischen diese Kreise gibt's eine Gabelung. statt, wenn man Angst hat, Kontrolle über eine Situation zu nehmen, kann man zu Gott kommen, kapitulieren, zu Gott beten und da Sicherheit finden. Und das finden, da denke ich, ist die Kampf, das Kampf, was wir alle haben, diesen Kreislauf durchzubrechen und irgendwie, wenn wir Angst haben, wenn wir Probleme haben, zu Gott zu kommen. Jetzt zu den vier Haltungen. Diese vier Haltungen übrigens sind nicht das endgültige Beschreibung. Ich habe schon. Viele kennen diese psychologische Beschreibung. Der Mensch ist ein melancholischer, choleriker, phlegmatiker und so weiter. Und das sind hilfreiche Begriffe, um menschliches Verhalten zu verstehen. Aber es gibt andere Begriffe. Und diese vier Dinge sind ähnlich. Unter Gott, von Gott, über Gott, für Gott sind hilfreiche Begriffe, Konzepte, wie man menschliches Verhalten verstehen kann gegenüber, aber es ist nicht das Endgültige. Aber ich denke, da ist was Wahres dran an alle von diesen. Und jede von diesen vier Haltungen ist eigentlich gut. Es ist gut oder nicht, Gott gehorsam zu sein. Es ist gut, Sachen von Gott zu erwarten. Es ist gut, Gottes Prinzipien in der Welt oder Prinzipien in Gottes Reich anzuwenden. Es ist auch gut, für Gott Projekte zu unternehmen. Aber das ist das Kern, was Chetani anspricht und was ich in der Predigt ansprechen will, das, was wir tun, hat immer eine Motivation, einen Antrieb, was dahinter liegt. Und was dahinter liegt oder was darunter liegt, kann gut sein oder schlecht sein. Das sieht man durchaus überall im Neuen Testament, besonders in die Auseinandersetzungen, was Jesus mit den Pharisäern hat. Außen scheint es ganz gut, innen ist was Schlechtes dran. Und ich möchte, dass wir in einen Prozess der Reflexion hineinkommen, sodass wir sehen können, wenn ich was tue in der Gemeinde oder wenn ich was tue für Gott, was ist meine Motivation? Ist das aus Angst oder ist das aus Glaube und Liebe? Unter Gott, das war ich Gott, der prägende Satz, ich kann Gott kontrollieren, wenn ich gehorsam bin. So ein Mensch betrachtet das Gottesbeziehung aus einer Ursache-Wirkung-Verhältnis. Wenn ich was tue, wenn ich die Regeln halte, dann ist Gott gut gestimmt und mein Leben läuft gut. Und der Angst hier in dieser Rolle, dieser Haltung, ist, ich sehe, ich brauche Gottes Schutz, ich brauche Gottes Hilfe und ich versuche Gott zu kontrollieren, indem ich alles tue, was er von mir verlangt, dann ist er gut gestimmt und dann läuft alles gut. Klingt logisch, aber es funktioniert nicht immer so. Und ich glaube, das haben viele von uns erfahren. Aber trotzdem versuchen wir es immer weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, ich ertappe mich immer wieder in dieser Haltung. Wenn man meint, oder es gibt einen gewissen Druck, irgendwas zu tun, wenn der Klingelbeutel durch die Reihe kommt, will man das oder tut man das, weil man meint, das muss oder sonst geht mein Leben schlecht? Kommt man zum Gottesdienst, weil man das will oder weil, ja, wenn ich zum Gottesdienst x-mal im Jahr erscheine, dann kann ich davon ausgehen, dass Gott mir mein Leben gut laufen lässt. Unter Gott. Von Gott. Ein Cocktail bitte. Das ist ein Mensch, der Angst hat zu leiden, will nicht in schwierige Situationen kommen und meint, ich muss Gott irgendwie so vorstellen, dass ich alles von ihm kriegen kann. Und es gibt ja viele Bibelverse, das kann man durchaus aus der Bibel holen, dass Gott uns Sachen gibt. Aber es kann zu einer gewissen Consumer-Haltung führen. Ich komme zu Gott, weil ich ein gutes Gefühl kriege. Ich tue gewisse Sachen in der Bibel, die angenehm sind, und andere Sachen nicht. Von Gott. Was, wenn ich keinen Ehepartner finde? Was ist, wenn mein Beruf mich nicht erfüllt? Das sind die Ängste, die einige Ängste, die dahinter liegen können. Über Gott. Die 10 Schritte zum Erfolg, garantiert. Diese Haltung Gott gegenüber versucht, alles im Griff zu kriegen und statt Risiko und Geheimnis mit Gott einzugehen, versuchen, alles im Griff zu kriegen. Das ist eine typische amerikanische Krankheit, solcher Bücher. Ihr kennt ja viele Bücher vielleicht von Rick Warren, die 10 Schritte zu den 8 Wege, zu dem einen Pfad, zu dem einen Weg zu Gott. Und macht einen Schritt, und alles läuft. Und viele an diese Dinge sind gut, aber es kann dazu leiten, dass man Gott außen vor lässt. Es gab die Betrachtung im 19. Jahrhundert, 17., 18., 19. Jahrhundert, dass Gott quasi ein Uhrmacher war. Gott hat das Universum und die Erde geschaffen und bestimmte Regeln im Gang gesetzt und dann Gott ist quasi abgehauen. Und wenn wir die Welt beherrschen wollen, wenn wir die Kontrolle haben möchten, müssen wir nur diese Gesetze erkennen. Und viele Leute, es kann eine Tendenz sein, dass wir die Bibel so betrachten, als ein Regelbuch. Ich lese meine Losung im Morgen und ich habe meine Regel, was heute geschehen wird. Und ich brauche mit Gott eigentlich gar nicht auseinanderzusetzen. Ich brauche Gott nicht. Ich habe diese Regel über Gott. Und Angst natürlich in diesem Fall ist, dass alles außer Kontrolle gerät, dass ich alles nicht in der Hand habe. Und statt sicher zu sein, wegen einer bestimmten Regel, dass alles gut in meinem Leben läuft, muss ich Gott vertrauen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob Gott alles immer tut, wie ich mir das vorstelle. Die letzte Haltung. Für Gott. Komm, wir wollen etwas vollbringen. Wir wollen etwas Großes für Gott tun. Schon wieder, nicht schlecht. Ich denke, die meisten von uns sind in dieser Haltung. Wir wollen was für Gott tun. Die Gefahr aber besteht, dass manchmal unsere Projekte, unsere Ziele ein Objekt werden können, wo wir nur das im Sinne haben und nicht Gott. Es gibt ja diverse Bibelstellen, wo man was unternehmen soll, in der Mission, in der Diakonie, im Ältestendienst, und die Bibel ist voller solcher Sachen. Es gibt aber auch Stellen, wie in den Psalmen, die sagen, wenn Gott das Haus nicht baut, dann arbeiten die Menschen umsonst. Sind unsere Projekte das, was Gott will? Reflektieren wir darüber? Prüfen wir das? Oder ist das eigentlich so, ich mache irgendwas, um mein eigenes Selbstwert aufzubauen? Oder sogar mich vor anderen zu vergleichen und zu zeigen, was ich alles kann. Ein Leben für Gott kann gut sein, aber kann auch etwas Falsches sein. Und es ist interessant, Gethsemane sagt, vieles im Christentum oder viele Freikirchler, viele Evangelikale sind beschäftigt, hauptsächlich Leute von einer dieser Haltungen zum anderen zu bewegen. Die Leute in der Für-Gott-Gruppe, die versuchen, die Leute von Gott, in der Von-Gott-Haltung zu überzeugen, ihr macht das falsch, ihr sollt das machen. Und die Leute, die über Gott stehen, gucken die Leute unter Gott an und sagen, guck mal, ihr sollt hier oben kommen und mit uns sein. Wir haben das Erkenntnis, wir wissen, wie es läuft. Und Gethsemanes Punkt ist, wir drehen rum in diesem Kreis und wir sind grundsätzlich, wir machen verschiedene Dinge, wir bewegen uns vielleicht von Gott zu einer Für-Gott-Haltung, aber im Grunde genommen machen wir das Gleiche. Aus Angst, Gott zu begegnen, versuchen wir alles selber in die Hand zu nehmen und machen den gleichen Fehler, nur in einer anderen Form. Ich kann leider nicht alles sagen. Ich glaube, Gethsemane selber erklärt das viel besser in seinem Buch. Das Buch ist leider nur auf Englisch. Aber wenn man das lesen möchte, ist es sehr lohnenswert. Die Lösung, Manchmal solche Bücher beschreiben nur das Problem und mehr oder weniger lassen man am Ende so überlegen, okay, ich habe das Problem gründlich geschrieben, jetzt tschüss. Jethani ist nett, indem er eine Lösung gibt. Und die Lösung ist, Gott zu begegnen. Und er schlägt vor verschiedene Methoden des Gebets, wie man diesen Zyklus brechen kann. Und wie man lernen kann, statt in Angst und Kontrolle durch das Leben zu gehen, mit Liebe, Glaube und Hoffnung weiterzumachen. Und statt dein eigenes Reich zu bauen, Gottes Reich zu bauen. Bevor ich das näher beschreibe, möchte ich jetzt zu dem Bibeltext wenden und ein paar Sachen aus dem Bibeltext erläutern, die mir sehr geholfen haben. Ich habe Gebet, wie Jethani das beschreibt, schon lange, so lange ein paar Jahren praktiziert, und ich habe sehr viel erlebt mit Gott, was in meinen ersten 25 Jahren als Christ nie geschehen ist. Ich habe Probleme gehabt und ich habe gemerkt, dass ich immer in diesem Kreis bin. Kontrolle, Angst, Gefahr, Kontrolle, Angst, Gefahr. Und seitdem ich bewusst mich mit Gott in Kontakt gebracht habe, in Gebet. Und nicht nur Gebet, wenn ich von Gebet spreche, ist es nicht Fürbitte. Nicht nur, ich komme zu Gott und erzähle meinen Wunschzettel und dann gehe ich ab an die Arbeit. Sondern es ist etwas wie Karl Barth, der Theologe, mal sagt. Als Theologe oder als Menschen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gott lesen, es ist oftmals, als Gott das Objekt ist und wir sind das Subjekt. Und wir untersuchen Gott und versuchen alles zu verstehen. Und er warnt davor, dass das kann nicht alles sein. Manchmal müssen wir die Sachen umkehren und wir lassen die Bibel und lassen Gott uns untersuchen. Und wir sind denn das Objekt. Die Bibel hat das Recht, uns anzusprechen und uns auszufordern in unsere Haltungen. Und das ist, was diese Gebetsmethoden versuchen zu erreichen. Erster Punkt aus diesem Text ist, ich nenne nur ein paar Highlights. In dem ersten Vers, daher beuge ich mein Knie vor dem Vater. In diesem Abschnitt in dem Epheserbrief, es ist ein, die Briefe in der Bibel, die Paulus geschrieben haben, so Epheser, Philippa, Kolosser und so weiter, haben ein typisches Muster. Paulus spricht ein Problem an, macht ein paar theoretische Überlegungen und dann irgendwo mitten in dem Buch schaltet er um zu alle möglichen praktischen Vorschläge. Und kurz vor er diese Schaltung macht, hat er immer so quasi einen Höhepunkt. In den Römerbrief ist das so, am Ende von Kapitel 11. Das Schreiben von Paulus kommt zu einem Höhepunkt und er geht richtig zur Sache und erklärt in irgendeiner Weise, was ihm richtig am Herzen liegt. Und hier, diese Stelle ist genauso an einem Punkt. Paulus hat sehr viele theoretische Überlegungen geäußert und hier kommt er und spricht ein Gebet aus, was er wünscht in dem Herzen von dem Epheser passiert. Und das erste, daher beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das heißt, in diesem Diagramm, der erste Schritt, was Paulus macht, ist nicht die Kontrolle zu übernehmen, sondern er kapituliert. Er ordnet sich Gott unter, weil er weiß, er kann nicht tun, was da nötig ist. Er sieht, dass die Epheser, die Gemeinde, braucht einen gewissen Prozess durchzumachen und er weiß, ich kriege das nicht hin. Ich beuge mich mein Knie vor dem Vater. Und ganz am Ende ist es ähnlich. Er werde, so Vers 21, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in alle Generationen für ewige Zeiten. Amen. Schon wieder, das Ziel ist nicht mein Leben, das Ziel ist nicht mein Schutz, das Ziel ist Gottes Ehre. In vielen von meinen Gebetszeiten wird das Vaterunser gesprochen und ich habe es mir eingeübt, ein bisschen zu überlegen und reflektieren, was in meinem Herzen vorgeht, wenn ich diese Sachen spreche. Und ich habe mich oft ertappt, wenn ich um diese Satz komme, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das nervt mich manchmal, weil in meinem Leben, ich will, dass mein Reich komme und mein Wille geschehe. Und ich will nicht mich immer Gott beugen, ich will, dass meine Sachen geschehen. Und das ist immer eine konstante Herausforderung, diese Einstellung Gott gegenüber zu nehmen. Der zweite Punkt, in Vers 16 und 17. Er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. Erster Punkt, und das ist, wo der Verwurzelung ins Spiel kommt. Wir sagen immer wieder, Gott lebt in unserem Herzen, Christus ist in dir. Aber nehmen wir das wahr, oder ist unser christliches Leben nur eine äußerliche Erscheinung? Und was tut Christus in uns? Ich habe erfahren, dass dieser Reflexionsprozess, wenn das mal läuft, ein sehr lebendig und bewegendes Ding sein kann. Gott ertappt mich in gewisse Einstellungen und gewisse Sachen, wo ich eigentlich die falsche Einstellung habe, wo ich früher dachte, alles ist in Ordnung. Und das passiert auf verschiedene Weise. Häufig ist es so, dass ein gewisser Nerv getroffen wird in einem Predigt oder in einem Buch oder von irgendwas, was man sagt. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwas, was uns ein bisschen unangenehm ist im Gottesdienst. Ist es das, wenn die Kollekte rumgeht? Ist man genervt, warum brauchen die immer mein Geld? Ich will mein eigenes Geld behalten. Warum braucht die Gemeinde das? Das nervt, wenn sie mir danach fragen. Oder ist es, wenn Rolf immer uns auffordert, in die Mission zu gehen und mit so einem Nachbarn zu evangelisieren? Warum muss ich das machen? Das ist unangenehm, das will ich nicht. Aber ich weiß, Christen machen sowas, so ich muss zunicken und sagen, ja, okay, mache ich, aber in meinem Herzen bin ich weit davon entfernt. Oder ist es, wenn man über Diakonie spricht? Ich will nicht in die Nordstadt gehen und Leute, die überhaupt nicht in mein Schicht leben. Ich will diese Leute nicht begegnen. Ist das unsere Einstellung? Keiner von uns sagt das äußerlich. Das würde tödlich sein. Aber innerlich, ich denke, das passiert jeden Tag. Mindestens bei mir. Und ich hoffe, dass ich nicht alleine bin. Sonst höre ich auf. Und Gott tut das. Und Gott benutzt auch Sachen in meinem Leben, um mich zu gewissen Entscheidungen zu führen, um gewisse Dinge einzubringen. Und manchmal ist es so, dass Gott eine Sache konzentriert macht. Zum Beispiel, mein Leben läuft schief und mein Chef nervt mich und ich habe ein gewisses Thema von, ich muss mehr arbeiten oder ich muss mehr Entscheidungen treffen. Ich will aber keine Entscheidungen treffen und dies und jenes. Und dann kommt das Thema in der Predigt und dann gucke ich mit meiner Frau einen Film und das Gleiche vorkommt. Und da, manchmal werde ich richtig überschlagen von Sachen und Gott, ich weiß, dass Gott das anspricht. In der Vergangenheit würde ich einfach irgendwie so weitermachen. Aber jetzt habe ich eine Gewohnheit gebracht, wo ich das in Gebet bringe. Und ich fühle mich mittlerweile richtig frei, Gott alles zu sagen. Manchmal sage ich Gott, das nervt mich. Oder manchmal sage ich Gott, ich will das nicht. Ich weiß, du das aber willst, bitte ändere mein Herzen. Und manchmal beuge ich tatsächlich mein Knie vor Gott. Und manchmal laufe ich rum hin und her und spreche einfach wie ein normaler Mensch. Und es ist einfach schön, diese Art und Weise Gebet zu haben mit Gott. Und es ist schön, ich habe endlich gesehen, dass Gott tatsächlich in meinem Herzen eindringt und Sachen ändert. Ich habe jahrelang mit gewissen Problemen gekämpft und ich bin sogar in Seelsorge gewesen und habe ein bisschen gelernt, das Problem zu verstehen. aber keine Lösung gehabt. Ärztinnen sagen oft, wenn man eine komplizierte OP macht, die können die Teile ein bisschen umbauen, ein Schnitt da, ein Schnitt hier, vielleicht was ein bisschen umbauen, aber ob das richtig klappt, ob die Heilung geschieht, das muss Gott machen. Und ich habe das bei manchen christlichen Büchern und Seelsorge auch empfunden, dass man kann ganz gut das Problem beschreiben und ein paar Sachen vorschlagen, was man machen könnte. Aber die Änderung kommt nur, wenn Gott handelt und unsere Ängste wegnimmt. Und ich habe das nur erlebt, seitdem ich diese Art von Gebet praktiziere. Und das ist nur seit ein paar Jahren. Ich habe 25 Jahre über mein Christsein erlebt, ohne zu wissen, dass Gott sowas tun kann. Und das finde ich wunderbar. Und das ist eigentlich der Kern, was ich euch sagen möchte heute. Gott kann Sachen lösen. Ein zweiter Punkt, oder ein dritter Punkt eigentlich, was dazu gehört. Vers 18 und 19. Sollt ihr zusammen mit allem Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Manche Bibelkommentator machen sehr viel draus, dass das hier vier Dimensionen sind. Länge, Breite, Höhe, Tiefe, und machen alle möglichen Überlegungen, was das sein könnte. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Ich glaube, das Wichtige ist, was im Vers 18 steht. Die Liebe Christi zu verstehen, übersteigt unsere Erkenntnis. Und wie kann das sein? Es gibt ja immer diesen Ausdruck, die Botschaft Gottes muss vom Kopf ins Herz rutschen. Und ich denke, das ist, was hier beschrieben ist. Es gibt eine Art und Weise, wie wir Dinge verstehen können, die über unseren Verstand hinausgeht. Es reicht nicht, einfach Bibel durchzulesen und sagen, okay, das habe ich verstanden, so ist das. Sondern man muss das erleben, man muss das erfahren. Ein typischer, vielleicht typisch nicht, aber ein bekannter Sachen, was im Leben passiert, zwischen Freunden oder Ehepartner, die sich lieben. Man sagt, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, über Jahre hinweg. Und dann irgendwann kommt eine Situation, wo man richtig was opfern muss. Ein Ehemann opfert vielleicht seine Karriere, damit er seiner Frau näher kommen kann. Oder man schenkt irgendwas. Und dann sagt der andere, aha, jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst. Die Erklärung hat nicht gereicht. Irgendwas war dazu zusätzlich nötig. Und das ist, was ich meine, passiert im Gebet, wenn wir Gott begegnen. Dieses zusätzliche Stoß, wo wir verstehen, aha, die Bibel spricht von dies und jenes und Liebe und Glaube. Und ich habe versucht, jahrelang das auch in meine eigene Kraft zu tun. Aber jetzt habe ich das erfahren mit Gott im Gebet. Und jetzt weiß ich, wie das geht. Es übersteigt unsere Erkenntnis. Wie viel Zeit habe ich noch, Silke? Oh, gut. Dann kann ich weiter über die Gebetsformen sprechen. Also, erster Punkt. Yetani hat diese Dynamik von Gefahr, Angst, Kontrolle und dann irgendwann müssen wir da durchbrechen und zu Gott kommen. Und dann die vier Haltungen, die wir nehmen können. Und dann diese Bibelstelle, dieser Bibeltext. Gott ist Herr. Gott muss in unserem Herzen hineindringen. Und dieses Verständnis, was wir denn von Gott gewinnen können, ist etwas zusätzlich. Es ist nicht kontra unserem Verstand, es ist nicht kontra Bibel, es ist was zusätzlich darüber hinaus. Und jetzt, praktisch, wie kann das aussehen? Es gibt ja die klassische stille Zeit, die oft erwähnt wird, aber ich habe nie gute Erfahrung damit gehabt. Ich bin kein guter Freund des frühen Morgens, und Leute, die stille Zeit immer gefordert haben, haben mir immer gesagt, man muss früh aufstehen und Bibel lesen und beten und dann läuft dein Leben gut. Und ich habe das nie hingekriegt. Aber das ist eine gute Methode anzufangen. Und eine Sache, was ich hineinbringen möchte, ist diese, wir haben dieses Jahr Glaube am Montag thematisiert. Dass man Gott begegnet nicht nur am Sonntag, sondern unter der Woche. Und ich habe es erlebt, oder meine Erfahrung, mein geistlicher Zustand hat etwa eine Ausdauer von einem halben Tag. Wenn ich Gott gut begegne in einer Anbetungszeit oder Sonntagmorgen und richtig das Gefühl habe, ja, das habe ich verstanden, Gott ist schön und jetzt mache ich weiter. Ich brauche nur 6 Stunden, 12 Stunden und dann ist alles futsch. Und was macht man in der Woche? Deswegen finde ich dieser Ausdruck, was oft benutzt wird, ich komme sonntags und ich tanke auf bei Gott. Das ist gut, aber das ist viel zu wenig. Ich finde, man muss jeden Tag und sogar vielleicht mehrmals am Tag auftanken. Und warum soll das nicht gehen? Die Tankstelle ist nicht hier in der Gemeinde, die Tankstelle ist in unserem Herzen. Wir nehmen das immer mit. Jesus ist mit uns. Und diese verschiedenen Gebetsformen kann man in verschiedenen Situationen anwenden. Eins ist das klassische stille Zeit. Ein anderer ist sogenannte betrachtendes Gebet. Und da habe ich ein paar Mal früher in diesem Jahr Leute beigebracht, wie das geht. Betrachtendes Gebet ist etwas, was man ganz allein macht und ist der Versuch, alles Mögliche in der Welt abzuschalten, so dass man richtig auf Gott konzentrieren kann. Ich gebe nur einen kurzen Überblick. Hörendes Gebet ist noch eine Methode, wo man versucht, nicht Gott alle meine Forderungen vorzulegen oder die Bibel zu verstehen, sondern lässt zu, dass Gott durch die Bibel uns anspricht. Eine verwandte Methode ist die sogenannte Lectio Divina, wo man eine Art hörendes Gebet in Gruppen macht. Und wieder dieser Versuch, Gott unterzuordnen und von seinem Wort zu hören. Irgendwas, was ich in letzter Zeit mache, was ich ganz gut finde, ist das sogenannte Stundengebet. Und das ist eine sehr traditionelle Form, was seit dem Mittelalter und sogar vielleicht früher praktiziert wird, bei vielen Christen und Mönchen, dass man bestimmte Tageszeiten hat zum Gebet. Und es gibt vorgeschriebene Liturgien, vorgeschriebene Gebete, die man machen kann. Manchmal ist das gut, irgendwas sowas zu haben, manchmal ist es schlecht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche ein bisschen Freiraum. Ich will nicht so gebunden sein an eine Liturgie. Und manchmal, ich weiß gar nicht, was ich Gott sagen soll und ich habe keine Lust, darüber nachzudenken. Ich will einfach durch ein paar Psalmen und Gebete sprechen. Und es gibt Literatur dafür. Und das Schöne ist, es dauert nicht lange. Man kann ein Stundengebet heißt nicht, dass es eine Stunde dauert, sondern dass es zu bestimmten Stunden stattfindet. Und es dauert nur 5 Minuten. Und ich mache das häufig, dass ich morgens aufstehe, mache ein Stundengebet für das Morgen, dauert nicht lange. Und dann mittags, nachdem ich auf dem Hamsterrad gewesen bin, dann steige ich ab und mache noch 5 Minuten. Und es ist einfach eine sehr schöne Methode, geistliche Einstellung wieder geeicht zu kriegen während des Tages. Es ist erstaunlich, wie schnell man Gott völlig aus dem Leben verschwinden kann. Und dieses Stundengebet ist eine sehr gute Methode, um das zu machen. Es gibt verschiedene Methoden. Ich werde in der Gemeinde-Wiki eine etwas ausführliche Beschreibung von all diesen Methoden geben. Und da ist ein Link schon ausgedruckt, wo man das finden werden. Momentan ist nichts da, aber in dieser Woche dürfte was da sein. Aber um zusammenzufassen, sage ich Folgendes. Der Titel war Unterwegs mit Gott, verwurzelt in der Liebe. Mein Wunsch ist, dass wir lernen, tatsächlich verwurzelt in der Liebe zu sein und nicht verwurzelt in unserem Angst und nicht immer dauernd in Panik rumzulaufen, dass wir irgendwas kontrollieren müssen, dass wir irgendwelche Forderungen leisten müssen, dass wir entspannt Gottes Sicherheit erleben können und dass diese Sachen, die wir tun, unsere Projekte, unsere Gehorsam, die Sachen, die wir anwenden in der Welt, dass das aus der Gottesbeziehung fließt und nicht aus unserem Versuche, Gott zu kontrollieren. Amen.
Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung und beziehungsweise als Andy die Predigt gehalten hat, habe ich mir überlegt, das Lied Herr im Glanz deiner Majestät, wie kann ich eigentlich das mit der Predigt verflechten? Und dann ist mir doch etwas aufgefallen, was doch echt sehr wichtig erscheint. Und das ist das, dass es darum geht, dass man sagt, du, oh Herr, du bist die Quelle unseres Lebens und es ist ja manchmal so, dass es eigentlich ein Konzept ist, dass man manchmal vergisst, ja, du bist eigentlich die Mitte, du bist die Quelle und dass es leicht zu so einem Konzept wird und dann kommt es halt dazu, dass man dann denkt über Gott oder unter Gott und sich dann für ein Konzept entscheidet und ich hoffe, dass wir da nicht reinrutschen und wenn, dass wir dann wirklich sagen können, okay, ich möchte zurückkehren, ich gehe jetzt und bete an. Ja, hiermit möchten wir Gott anbeten, dafür möchte ich, dass es, soweit es geht, die Gemeinde dazu aufsteht. Danke.
Deine Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du, oh Herr, Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. true today. Will people pray? Countless skies will break. Kings and queens will shake. Yes, it's true. And I believe it. I'm living for you. Is it true today that when people pray, we see dead men rise and the blind set free? Yes, it's true. And I believe it. I'm living for you. I'm gonna be story maker in this land. I'm gonna be the speaker of truth to all mankind. I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, into your arms. Is it true today that when people stand gonna be thank you. Liebe da.
Manchmal wünschen wir doch eigentlich, dass wir näher Gott näher kommen, nicht? Also so wünsche ich mir das oft. Und wir haben ein Lied gefunden, was das sozusagen hinausschreit und sagt, näher, näher zu dir, näher zu dir. Und ja, das ist eigentlich mein Gebet, dass wir Tag für Tag ihm näher kommen, sei es im Gebet oder auch einfach auch im Verstand. Manchmal ist es so, dass wir beten und auch begreifen möchten und auf etwas erwarten. Und im Gebet ist es eigentlich, dass wir auch wirklich sehen, ja, ich bin Gott ein Stück näher gekommen. Ja, das möchten wir singen.
Man sagt, du wohnst auf hohen Bergen, man sagt, du wohnst weit über Meer. Man sucht nach dir dort bei den Sternen, doch du wohnst nicht weit weg von hier. Man zieht zu dir auf viele Straßen, aus Norden, Süd und Osten wächst. Es ist nicht weit zu deinem Kammern, weil du ihn von uns finden lässt. Näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Vorn und hinten festen Stossen, du hast die Hand auf mich gelegt. Das Öl ausgegossen, du hast die Augen eines Vaters, die sind so lässt mich nie mehr gehen. Könnte ich jemals von dir lassen, dein Gesicht nicht mehr mit sehen. Näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Näher, näher, mein Gott, zu dir. Näher, näher, zu dir. Näher, mein Gott, zu dir. Zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, näher zu dir. Zu dir, näher, mein Gott, zu dir.
Ja, auch dieser Gottesdienst hat jetzt wieder für viele neue Eindrücke gesorgt. Ich danke dem Andy für seine Predigt, wo er uns eigentlich aufgefordert hat, zu kapitulieren und Gott das Kommando zu übergeben. Ich danke auch dem Anbetungsteam. Das letzte Lied war schmissig, das passt zu jungen Leuten. Was sagt das über mich, denke ich gerade. Aber es war wirklich cool. Und dazu passt auch das Nächste. Ich bitte das Leitungsteam, das zukünftige Leitungsteam vom Living Room nach vorne und damit auch die Ruth und den Raimund Hermann. Mikro? Shit happens. Nee? Nee, das ist uns von der Musik. Sorry.
Ja. das, was wir in der Predigt gehört haben, eben mit Gott unterwegs sein und in seiner Liebe verwurzelt sein, ich glaube, das trifft auch auf euch zu. Das sind junge Leute aus dem Living Room. Sie sind keine Teenager mehr, sie sind junge Erwachsene. Viele von ihnen sind auch schon im Beruf oder noch Studenten. Und ja, ich glaube, die meisten von uns wissen, dass ihr auch unten euer Wohnzimmer habt. Viele Jahre hat Rita Giesekus und Bastian Kästner haben viele Jahre die Gruppe geleitet und jetzt gibt es einen Leitungswechsel. Ich kann das Mikro leider nicht. Das ist Daniela Brandenburger und Jens Müller. Die beiden werden jetzt die neuen Leiter sein und auch unterstützt werden von, sagt einfach mal euren Namen durch. Das ist das Unterstützungsteam quasi für euch. Annika, fang du einfach mal an. Versteht ihr das alle? Ja, okay, gut.
Ja, mein Name ist Thorsten Seiler, meine Frau Sarah und die von Tobi dann gleich auch. Hanna, die sitzen hinten im Babyraum, weil wir noch Nachwuchs haben und der muss betreut werden.
Mein Name ist Christoph Ndongtume, meine Frau Annika ist da oben und ja.
Ja, ich bin Tobias Siebel und wie schon Thorsten gesagt hat, ist meine Frau da hinten. Und ich gebe weiter.
Ja, mein Name ist Maren Linke und mein Mann ist nicht da hinten.
Ja, ich bin Daniela.
Ja, und ich bin Jens. Und wie Ute vorhin schon sagte, wir sind zu zwei jetzt Leiter, haben 7 Mitarbeiter eben an unserer Seite und betreuen dann den ganzen Kreis zu 9.
Ja, upsala, geht das soweit? Ja, okay, bleib mal so stehen. Ja, okay. Ja, also was ich eben schon gesagt habe, diese Menschen um mich herum sind wirklich noch jung, aber sie sehen sich auch wirklich als junge Erwachsene. Es ist also kein Teenagerkreis. Das ist etwas, was ihr, glaube ich, in der letzten Zeit einfach nochmal so neu für euch definiert habt. Und ihr gehört also auch zum Diakonat Erwachsene jetzt und nicht mehr zum Diakonat Jugend. Ja, dann möchte Raimund.
Genau, ich möchte einfach für diese Neuen, dieses Leitungsteam jetzt beten. Und ich denke, ich freue mich, dass so viele Leiter jetzt einfach da sind oder also so viele von euch einfach auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist wirklich sehr schön. Ja, herzlichen Dank dafür, Vater. Danke für Mitarbeiter, die du beauftragst und die auch bereit sind, sich der Verantwortung zu stellen. Ich möchte dir einfach für dieses Team leiten, die gemeinsam diese Verantwortung wahrnehmen wollen. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass du sie für diese Arbeit segnest, dass du ihnen einfach die Kraft und die Voraussetzungen, die Gaben gibst für ihre Arbeit. Wir bitten dich, dass du sie segnest, auch wenn sie sich vorbereiten, dass sie wirklich von dir empfangen und das weitergeben können. Ja, und ich möchte dich einfach auch mit den Worten, die Paulus uns heute gegeben hat, nochmal für sie bitten, dass sie wirklich fest in deiner Liebe verwurzelt sind, dass sie fest auf dich gegründet sind und dass sie immer mehr verstehen, wie groß deine Liebe doch für sie ist, sodass sie ganz in dir geborgen sein können. Lass sie auch erfahren, dass sie zunehmen an Kraft und Stärke durch deinen Geist, weil du in ihnen bist. Amen.
Weil die Schnur ein bisschen kurz ist, komme ich doch mal ein bisschen weiter rüber. Ja, ich.
Mariano, kannst du noch warten, bis wir hier fertig sind, bitte?
Ich wollte was.
Nein, bitte nach dem Gottesdienst kannst du mit mir hier sprechen, bitte.
Ja? Ich wollte was.
Jetzt machen wir erstmal hier diese Segnung.
Kann er mal machen?
Ja?
Ja, ich bete jetzt für Daniela. Daniela, der Herr. Dein Gott, der dich erlöst hat und zu dem du eine ganz lebendige Beziehung hast, der segnet dich und der behütet dich in deinen neuen Aufgaben, die vor dir liegen. Und er gibt dir auch all das, was du brauchst dafür. Du kannst deine Gaben für ihn einsetzen im Vertrauen darauf, dass er wirklich durch dich wirkt und
Du bist sein Kind und du bist in seiner Hand geborgen. Darauf darfst du vertrauen und wirklich dein Vertrauen wird belohnt werden. Und Gott will dich zum Segen setzen und dafür danken wir dir. Amen.
Ja, Jens, ich möchte dich auch im Namen unseres Herrn Jesus segnen und der Herr schenke dir, dass du wirklich ganz auf ihm baust, dass du weißt, dass die Kranken seine Gnade, seine Liebe Grundlage ist in deinem Leben. Er schenke dir, dass dein Vertrauen zu ihm wächst, dass du weißt, er meint es wirklich gut mit dir und er gibt dir das, was du brauchst, auch für diese neue Aufgabe. Und Herr, so möchten wir dir wirklich danken, dass wir mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deinem Handeln rechnen dürfen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. Amen.
Ja, das war's.
Ja, schön zu sehen, dass junge Erwachsene, muss ich ja jetzt sagen, sich hier so einbringen. So geht das auch weiter. Der Jascha kündigt jetzt auch was an.
Man kann es ja schon sehen. Es wird am 30. November um 19 Uhr in der Gemeinde, hier vorne am Flügel sozusagen, hier links, einen sogenannten Unplugged Worship-Abend geben. Also vereinfacht, es ist einfach nur ein Anbetungsabend und zwar unplugged. Unplugged bedeutet, wir haben auf der Bühne jetzt ein E-Piano, wir haben eine E-Gitarre, ein E-Bass, ein E-Drum und jetzt klammern Sie bitte das E raus. Strom ist weg. Genau, also wir haben da nur akustische Instrumente, das heißt wir haben Flügel, Geige, akustische Gitarre und sehr, sehr viele schöne Anbetungslieder. Und das Ganze wird, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, eine Stunde dauern, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und da ist noch was. Während dieser ganzen Veranstaltung haben wir 4 Mitarbeiter, die dann hier auch fürs Gebet bereitstehen. Das heißt, man kann also jederzeit zu denen hingehen oder die kommen auch auf einem zu, wer für sich beten lassen möchte, wer den Wunsch hat für ein Anliegen. Ja, und sollte ein sehr, sehr schöner Abend werden. Ja, da laden wir die Gemeinde herzlich dazu ein. Das war's eigentlich.
Ich darf auch die Karin Haddad noch zu mir nach vorne bitten.
Ja, guten Morgen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass der Brunch stattfindet jetzt am Samstag von 11 bis 13 Uhr. Und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr Bedarf habt, uns näher kennenzulernen. Wir sind da mit einigen Leuten und ihr könnt ganz persönlich mit uns in Kontakt treten und ja, eben wie gesagt uns kennenlernen. Ihr werdet auch darüber hören, was wir als Gemeinde glauben, was wir anbieten. Vielleicht findet ihr Programme, die für euch ganz interessant sind und ich möchte alle die das jetzt so für sich gern machen würden, herzlich dazu einladen. Ihr könnt euch bis Donnerstag anmelden. Entweder bei mir, meine Details, also Kontaktdetails sind hier, oder eben über das Gemeindebüro. Die Monika ist ab morgen wieder da. Wir freuen uns auf euch, ja.
Danke, Karin. Ja, so viele junge Erwachsene hatten wir hier vorne. Schön, dass auch die etwas Älteren präsent sein wollen. Da bitte ich doch mal den Stefan zu mir. Der Stefan wird uns was zum nächsten Halbzeitabend sagen. Der ist am Donnerstag in dieser Woche. Und ich hatte ihn gebeten, kurz ein bisschen vom Inhalt zu erzählen.
Ja, ein paar Worte an die reifere Jugend unter uns. Wir haben das vor einiger Zeit gestartet, das Format, wo wir einfach uns in der ja, in der Mitte des Lebens, das heißt der Generation Plus, das muss jetzt nicht 50 heißen, weil 50 ist nicht die Mitte. Wenn man so geometrisch so auf Mitte 90 zugeht, ist das ja früher, ne? Also es dürfen aber auch gern schon die Mitte-40er dabei sein. Wir gucken auch keinen Pass, machen keine Kontrolle oder so. Wer meint, dass er in diesem Lebensmitte steht und sich herausgefordert fühlt, vielleicht mit Gott neue Schritte zu wagen, ist also herzlich eingeladen. Gemütlichen Ambiente, ja, Gabi wird dir irgendwas Leckeres vorbereiten. Und wir wollen uns dann Abend einfach Zeit nehmen mit Arne Völkel zusammen. Ich werde so aus meiner Trainertätigkeit noch so einen Check mitbringen, dass man vielleicht so eine kleine Bestandsaufnahme macht, wo stehe ich eigentlich jetzt persönlich, geistlich. Und Arne wird das sozusagen da ein bisschen in einen weiteren möglichen Schritt weiter ausführen. Bin sehr gespannt und freue mich auf reichlich Besuch.
Danke, Stefan. Ich war auch schon da. Also man kann da durchaus einfach so hinkommen. Es war schön. Ja, ich will einfach mal sagen, uns geht's unheimlich gut. Und gestern hat mich sehr spät noch die Nachricht von der Sandra Bickel erreicht. Die erzählte mir von einer afghanischen Familie, die in Lüdenscheid lebt und denen die Abschiebung droht. Denen geht es einfach nicht gut. Aber wir können etwas dazu beitragen, diese Abschiebung zu verhindern, indem wir die Petition, die am Informationstisch ausliegt, mit unterschreiben. Ich fordere euch auf, da wirklich Gebrauch von zu machen. Wer noch nicht da war, unterschreibt für diese Familie bitte. Nähere Informationen kann euch die Sandra geben. Jetzt, so zum Ende des Gottesdienstes hin, sind noch Einladungen auszusprechen. Ich lade euch herzlich ein in das Café 7. Wer Zeit und Ruhe für Begegnung sucht, der ist da richtig. Leckeren Kaffee gibt es auch. Ich lade euch ein, mehr Informationen zu bekommen. Die bekommt ihr am Infopoint. Wer also noch mehr über uns erfahren will vor dem Brunch, der kann jetzt heute das schon beim Infopoint machen. Und ich lade euch ein zum Gebet. Auf der letzten Aufatmen stand hinten drauf, Menschen, die 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, die brauchen am Sonntag nicht noch die Aufforderung, noch mehr zu tun. Und ich stimme dem vollkommen zu. Die brauchen Menschen, die sie ermutigen und die für sie beten. Und wir haben Mitarbeiter hier in der Gemeinde, die das für euch tun. Die sitzen gleich hier bei den Palmen. Geht dahin, das ist herrlich. Und jetzt darf ich den Andy bitten, dass der uns den Segen zuspricht.
Bevor dem Segen ein paar Worte. In dem Predigtzettel unten, Innenseite unten rechts, gibt es ein paar Internetlinks. Eine habe ich schon erklärt, das wird demnächst eine nähere Erklärung von den Gebetsformen. In der Mitte ist die Adresse für uns der Gemeinde Twitter-Konto und wir fangen diese Woche an mit einem kleinen Experiment, nämlich ein paar kurz knackige Sätze, die an die Predigt erinnern sollen, werden jeden Tag getweetet. Und ich denke, das ist ein Versuch, diesen Effekt von das Vergessen entgegenzugehen. Bitte?
Um dem Vergessen entgegenzugehen, lade ich jetzt auch noch mal ein zum Abendmahl heute Abend. Das hatte ich vergessen.
Gut, dass ich das gesagt habe. Zum Twitter, das ist ein Experiment. Wenn einige Leute das bekommen und gut finden, kann man vielleicht zurücktweeten und das äußern. Und unten im Link gibt es ein kurzes Video von Sky Giathani selber, der das vielleicht alles erklärt, was ich versucht habe in der Predigt viel besser zu tun. Jetzt aufstehen und nehmen den Segen. Seid schon auf, okay. Ich lese den Segen aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17. Er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Amen.